SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Heute gehen wir auf die Spuren von drei ganz besonderen Tieren. Sie sind alle dieses Jahr zu den Tieren des Jahres gewählt worden. Das erste Tier ist Ihnen vertraut, also ein bisschen vorwitziges, der Spatz. Das zweite Tier kennen Sie unter anderem auch aus dem kulinarischen Bereich, als feine Tranche auf Toastbrot, der Lachs. Und das dritte Tier ist ein bisschen heikels für viele Menschen. Viele grusen sich drauf oder sie haben Angst. Eine Schlange. Aber diese Schlange die ist also völlig ungefährlich für den Menschen. Es ist die Ringelnatter. Das Tier des Jahres, der Fisch des Jahres und der Vogel des Jahres. SRF-Redaktorin Doris Rothen nimmt uns ihre Lebensräume mit.
Der Lachs, Fisch des Jahres. Alle kennen ihn. Aus den Naturfilmen, wo Lachs in die Wasserfelder aufspringen, mit Bären, die sie jagen. Oder ganz banal eben als Lachsbrötchen mit mehrrätig Schaum. Früher hat es auch in der Schweiz Lachs gegeben, aber sie sind ausgestorben. Und jetzt sollen sie wieder zurückkommen. Ich treffe mich in der Nähe vom Kraftwerk Rheinfelden, das der Rhein Grenze zu Deutschland macht, mit dem Philipp Sicher. Er ist Geschäftsführer vom Schweizerischen Fischereiverband und er tut auch selber Fischen. Da am Rhein hat es massenhaft Lachse gegeben früher. Aber diese Zeiten hat der Philipp Sicher selber nicht mehr erlebt.
Nein, da bin ich leider noch ein bisschen zu jung. Nein, die letzten Lachse, die wir da angefangen haben, waren Ende 50er Jahre in Basel. Und seitdem gibt es definitiv keinen Lachs mehr da. Man hat jetzt zwar euphorisch lesen, dass wieder ein oder zwei Lachs gesichtet worden ist, einer sogar gefangen worden von einem Angler in Basel. Aber man soll das nicht jetzt euphorisch aus das sehen, sondern man muss problematisch sehen.
Und für die Problematik aufzuzeigen, hat der Schweizerische Fischereiverband der Atlantische Lachs zum Fisch des Jahres 2015 genommen.
Der Lachs ist ein Beispiel, das für viele Probleme dasteht. Er ist empfindlich auf das Wanderverhalten, wenn das gestört ist, durch eine Steinmauern oder Wanderhindernis. Er ist empfindlich auf die Wasserqualität. Wenn die Wasserqualität nicht stimmt, dann steigt er dort auch nicht ein oder der Laich geht kaputt. Und somit hat man der Lachs gesagt, das ist das ideale Beispiel, wo man an einem Fisch unsere aktuellen Probleme, die wir hier haben, so aufzeigen.
Der Lachs ist ein Wanderfisch. Er wächst auf in einem Fluss oder Bach im Süßwasser. Dann schwimmt er abwärts bis ins Meer. Und wenn er geschlechtsreif ist, dann steigt er wieder auf in den Bach, wo er herkommt. Auch in der Schweiz sind die Lachse früher gekommen. Vom Meer, der Rhein darauf, durch Holland, Deutschland, Frankreich bis zu uns auf Basel. Und von dort noch weiter. In Bern hat man Lachse gesehen, schwellen Mettelitz darauf gumpen. Durch den Thuner und Brienzersee sind sie gewandert bis weit ins Berner Oberland rauf. In Reuss, in Limmat, hat es Lachse gegeben. Durch den Zürichsee, durch den Wallensee, durch den Vierwaldstättersee sind sie gekommen. Mehr als 1000 Kilometer haben sie gemacht vom Meer bis zu uns. Bis zum Rheinfall zu Schaffhausen sind sie gewandert. Laut historischen Quellen hat im Jahr 1893 sogar ein Lachs den Rheinfall überwunden. Aber das ist der einzige serig dokumentierte Fall. Der Lachs, oder Salm, wie man ihm auch sagt, ist ein fantastischer Wanderer. Ganz viele natürliche Hindernisse kann er überwinden. Zu Basel war der Lachsfang sogar mal ein wichtiger Wirtschaftszweig. Von diesen goldenen Zeiten zeugen bis heute Ortsnamen wie Salmenweg, Salmeck, Salmenpark oder Restaurant Salmen. Aber so ab der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert haben gäng wie mehr künstliche Hindernisse am Lachs den Weg verbaut. Es waren vor allem Wasserkraftwerke, für Elektrizität zu machen, mit Stauwehr und Turbinen. Der bekannte deutsche Dichter Christian Morgenstern hat das Schicksal vom Salm schon im Jahr 1910 beklagt.
Der Salm. Ein Rheinsalm schwamm den Rhein bis in die Schweiz hinein und sprang den Oberlauf von Fall zu Fall hinauf. Er war schon weiß Gott wo, doch eines Tages, oh, da kam er an ein Wehr, das maß 12 Fuß und mehr. 10 Fuß, die sprang er gut, doch hier zerbrach sein Mut. 3 Wochen stand der Salm am Fuß der Wasseralm und kehrte schließlich stumm nach Deutsch und Holland um.
Ungefähr aus der gleichen Zeit wie das Gedicht stammt ohne Augenzeugenbericht vom Kraftwerk Rheinfelden, da wo wir stehen.
Ich habe mich selbst überzeugt, wie sich in Rheinfelden beim Stauwehr nicht nur einige Lachse, sondern massenhaft unzählige, sehr schöne Lachse herumtreiben, sich alle Mühe gebend, das Wehr zu ersteigen. Nach stundenlangen Anstrengungen lassen sie sich müde und an Steinen herumgeschlagen zurücktreiben, denn es ist rein unmöglich für die Fische heraufzukommen. Ich habe mich über eine Stunde aufgehalten und zugeschaut, aber keinen gesehen hinaufschwimmen.
Aber bis in die 50er Jahre hinein haben es die Lachse noch irgendwie geschafft. Ausgerechnet der Zweite Weltkrieg ist ihnen dazwischen ihnen zu Hilfe gekommen. Im Archiv von Radio SRF hat es eine Reportage vom Herbst 1945. Sie heisst «Der Lachs ist wieder da». Der Reporter Werner Hausmann aus dem Studio Basel ist gerade zuschauen, wie am Rhein wieder Lachs gefangen wird.
Wir wollen jetzt, liebe Hörer, zusammen mal schauen, wie der Lachs, der hochwillkommene Gast in Basel, wie der gefangen wird. Wir sind hier in eine Weidlung gegangen. Wir haben vom Ufer abgestochen. Treiben jetzt auf die Lachsfalle zu.
Ei. Sehen Sie, jetzt zieht er gerade die Falle vom Boden auf.
Scheint
rein. Scheint rein. Oh, jetzt ragt schon der mächtige Schwanz raus. Ein grosser Kerl.
Übrigens sehen Sie sehr schön die Schwanzflosse. Sehen Sie, die jetzt von dem Männchen da aus dem Wasser aufragt. Sie sehen die prachtvolle rote Farbe, manchmal wie so spote Rosenblätter im Sommer. Und das ist Hochzeitskleid.
Er ist also da aufgekommen auf seiner Hochzeitsreise. Und also statt der Hochzeit wird es halt jetzt vielleicht ein Lachs à la Balois werden. Auf was führen Sie es zurück, Herr Popek, dass der Lachs jetzt auf einmal wieder zu uns gekommen ist, nachdem wir jahrelang so gut wie nichts gesehen ist?
Das ist im Zusammenhang mit dem Stauwehr in Kems, das vor einem Jahr durch die Royal Air Force bombardiert worden ist. Und dort ist ein Schütze weggerissen worden und dann fließt der Rhein, kann dort durchfließen.
Aber das Stauwehr ist repariert worden und der Lachs ist Ende 50er Jahre ausgestorben in der Schweiz. Das Kraftwerk Rheinfelden, das wir vorhin in den Augenzeugenbericht gehört haben, das Kraftwerk ist heute saniert. Der Philipp Sicher vom Schweizerischen Fischereiverband zeigt mir an Ort und Stelle die Fischtreppen und ein sogenanntes Umgehungsgrin. Das ist ein künstlich gemachter Bach am Ende Rheinufer mit Steinen, Kiesbänken und Büsch. Wenn der Lachs wieder kommt, dann kann er hier am Kraftwerk vorbei wieder aufsteigen. So weit, so gut, aber die Sache ist trickreicher, als man denkt, wie sich sofort zeigt.
Der Aufstieg ist gut geregelt, wir haben eine andere Problematik, das ist der Abstieg. Die Jungfische, die wollen auch wieder runterwandern, Richtung Meer.
Aber runter hat man das Gefühl, runter kommt man gäng, oder nicht?
Runter kommt man gäng. Es hat einfach den Nachteil, dass zwischen ihnen eine Turbine ist, die dreht. Und das muss man sich jetzt als Schwimmer, glaube ich, nicht groß vorstellen, was da passieren kann. Also das ist noch eigentlich fast das grösste Problem als der Aufstieg.
Können die nicht durch die Stege ab oder durch den Umgehungsbach?
Das Problem, das man hat, ist, dass der Fisch auf die Strömung reagiert. Dort, wo die Hauptströmung ist, dort geht er wandern. Weil dort ist für ihn natürlicherweise gefühlsmässig die Wanderstrecke. Unten rauf macht man das durch gewisse Lockströmungen, kann man die Fisch neben der Turbine vorbeileiten. Oben runter ist er einfach in der Hauptströmung und die Hauptströmung die geht dann in die Turbine rein. Und jetzt müsste man Massnahmen finden, wo man die Fische weglocken könnte, in der Nebenfluss oder Umgehung, die man da hat. Dort ist man im Moment in einer Versuchsphase, also ein Pilotprojekt, aber man ist da noch nicht ganz so weit.
Das Problem mit dem Abstieg der Lachse haben praktisch alle Kraftwerke. Und einzelne, wie zum Beispiel Birsfelden, haben noch nicht einmal lachstaugliche Lösungen für einen Aufstieg. Auch sonst braucht es noch Anstrengungen für einen Lachs in der Schweiz. Er braucht sauberes Wasser. Die Wasserqualität dürfte sich laut Philipp sicher ruhig noch etwas verbessern. Und er braucht lockeres Kies für seine Eier zu legen. Das Kies fehlt aber in vielen Bächen. Es bleibt häufig hinter irgendeiner Staumauer liegen. Und schliesslich brauchen die jungen Lachse gute Lebensräume. Und für das braucht es weitere Revitalisierungen von Bächen und Flüssen. Auch der WWF hat ein Programm für einen Lachs. Es heisst «Lachs Come Back». Projektleiter ist der Rudi Bösiger, der ebenfalls Bienis ist beim Kraftwerk Rheinfelden. Für ihn ist der Lachs ein Botschafter.
Der Lachs ist
Flaggschiff-Bioindikator. Er zeigt an, dass die Gewässerqualität stimmt, dass eben die Vernetzung stimmt und dass auch die Lebensräume wieder stimmen. Und damit eine Schirmart für ganz viele Fische, die ähnliche Ansprüche haben an unsere Flussgewässer.
Das heisst, wenn es dem Lachs gut geht, geht es allen gut?
Ja, wenn es dem Lachs gut geht, dann ist das Flussgewässer soweit in der Ordnung und man kann davon ausgehen, dass das Ökosystem in der Balance ist.
In der Schweiz läuft einiges zugunsten des Lachs. Fisch des Jahres, Lachs Comeback und es gibt auch einen Aktionsplan vom Bund. Aber bei einem Fisch, der vom Meer herkommt, der durch Holland, Deutschland und Frankreich muss bis zu uns, da reicht es natürlich nicht, wenn man hier in der Schweiz alles parat macht. Vor allem in Frankreich hapert es mächtig, sagt Philipp Sicher.
Bis Straßburg, also Holland unten rauf, bis Straßburg, ist sehr viel Effort und Geld investiert worden, ist der Lachs bereits wieder nachgewiesen, dass er aufsteigt. Nachher kommen wir ein bisschen zu den französischen Kraftwerken. Dort haben wir sehr grosse Probleme, schwierige Diskussionen, langweilig, mit viel Versprechungen, aber es wird nicht umgesetzt. Man drückt sich, die Massnahmen eigentlich zu machen. Und man muss optimistisch bleiben, man muss dranbleiben an diesen harten Verhandlungen. Wir hoffen auch, dass von Deutschland her und auch von Holland her letztendlich viel mehr Druck aufgebaut wird auf die Franzosen, dass man das macht.
Ihr seid der WWF, eine internationale Organisation. Könnt ihr den Franzosen nicht sagen, sie sollen?
Das sagt mir der Franzose schon recht lang und es ist einfach schwierig. Wir haben Versprechungen, dass bis 2020 der Lachs nach Basel zurückkommen soll. Aber im Moment befürchten wir, dass da irgendwie so komische Fang- und Transportsysteme installiert werden sollen, um eben die französischen Kraftwerke nicht müssen ausrüsten mit Fischaufstiegsanlagen, wie es da gemacht worden ist.
Also, dass man würde einfach, wenn jetzt die Lachse aufsteigen wollen und dann stehen sie vor dem Kraftwerk, dann fährt man sie und obendran lässt man sie wieder frei.
Ja, man würde sie dann fahren, also mit so einer Art Einstieg in eine Reise. Und die Idee, die wir schon gehört haben, ist, dass man sie dann nachher in einen Tank hineinbringt. Wir wissen nicht, wie der aussieht und ob dann der auch funktioniert für die Fische oder ob sie sich dort die Raubfische alle gegenseitig auffressen. Und nachher eigentlich um drei Kraftwerke herum den Schiffskanal darauf zieht und dann weiter oben eigentlich oberhalb von drei weiteren Kraftwerken wieder würden lassen.
Aha, und warum passt euch das nicht? Es ist doch ohne Weg, oder nicht?
Die Fische sind unterschiedlich geprägt und müssten eigentlich dorthin gehen können, wo sie wollen und nicht, wo dann das Fischtaxi sie herführt. Das ist das eine. Man weiss nicht, ob das technisch funktioniert. Also es wird wahrscheinlich ein Gemetzel geben in so einem Becken. Und das Dritte ist eigentlich, dass die ganze Durchgängigkeit, die für die Fische, aber eben auch für Mikroorganismen und so weiter, müssten gewährleistet werden, wegen dem nicht besser sind, wenn man da so ein Taxi einrichtet.
Jetzt sind ja aber die Lachse schon seit Generationen nicht mehr gekommen auf Basel. Also das heisst, es sind hier auch gar keine Lachse mehr geboren worden, die würden ins Meer gehen und dann zurück zu ihrem Geburtsort. Wie sollen denn die auf die Idee kommen, jetzt könnten wir doch wieder einmal auf Basel, so wie unsere Urgroßeltern?
Ja, es braucht natürlich wieder einen Initialbesatz, das ist richtig. Also man muss eigentlich den Zyklus wieder anfangen, indem man kleine Lächsli züchtet und die jetzt im Rhein oder eben in den potenziellen Gewässern, wo man sie wieder möchte haben, dass man die dort einsetzt. Dann werden sie von dieser Umgebung dort geprägt und können nachher als zweijährige Tiere dann eben die Wanderung ins Meer machen. Man macht das so, dass man jetzt Lachs mit einem ähnlichen Genpool nimmt aus dem Loire-Allier-Gebiet, weil die eben auch atlantische Lachs sind, die grosse Wanderungen machen. Das Genmaterial wird gebraucht für die kleinen Brütlinge, die man im Moment aussetzt, schon in der Schweiz, in den Seitengewässern vom Rhein im Kanton Basel und im Kanton Aargau. Das sind kleine Zahlen, die im Moment wieder besetzt werden, eben weil die Durchgängigkeit noch nicht gegeben ist. Aber man schaut da damit auch, funktionieren die Bäche und die Gewässer als Jugend- und als Aufwuchsgewässer für die Lachs. Und natürlich kann man schon auch so sagen, ein Stück weit auch, um den Franzosen zu zeigen, wir wären bereit. Wenn ihr eure Aufgaben macht, dann kann der Zyklus eigentlich wieder beginnen.
Also ihnen so zu sagen, hallo, im Fall, unsere Lachs stehen vor euren Kraftwerk. Könntet ihr bitte mal die durchlassen?
Richtig, ja. Also das sind schon wichtige Signale, eben zum zeigen, der Zyklus würde funktionieren, wenn die Barrieren aufgehoben würden in Frankreich.
Was wäre realistisch als Perspektive, wenn kann man wieder, ich sage jetzt mal ganz bescheiden, Lachse beobachten in der Schweiz? Noch nicht Fisch, aber beobachten.
Ja, unser Ziel ist, dass bis 2025 wir wieder sicher am Rhein, vielleicht auch an der Aare, die Reuss wäre natürlich auch schön, zumindest die bis auf Luzern, dass man dort Lachs kann beobachten. Also in 10 Jahren.
In 10 Jahren.
In 10 Jahren wieder Lachse beobachten in der Schweiz, sagt Rudi Bösiger vom WWF. Und irgendwann vielleicht sogar wieder Lachse fahren. Für das reist nämlich der Philipp Sicher vom Fischereiverband im Moment noch ins Ausland.
Ja, ich gehe des Öfteren sogar Lachs fischen.
Wo?
In Norwegen, Schottland, Kanada, Alaska. Überall, wo es schön ist und schöne Flüsse hat.
Und warum? Warum gerade Lachs?
Ja, Lachs ist faszinierend. Das ist ein Fisch, der in der Regel nicht so häufig vorkommt wie eine Forelle. Er ist sehr selektiv, er tut nicht so viel fressen, wenn er aufsteigt. Also man muss ihn überlisten, also es braucht ein gewisses Können. Und dann selbstverständlich die Grösse, die er hat. Ein grosser Fisch zu drillen, ist natürlich die Faszination von einem Fischer.
Was heisst drillen?
An der Schnur zu haben und ihn ans Ufer zu bringen.
Und wenn man den Lachs näher im Rhein hat, dann geht er nicht mehr? Oder nur noch auf Basel?
Ich werde wahrscheinlich nicht auf Basel fischen. Es kommt noch ein zweiter Reiz dazu. Das ist, wenn ich in Schottland, in den Highlands bin, oder am Spey, oder in Norwegen, an einem schönen Fluss, oder in Alaska, dieser wunderbaren Landschaft. Es ist eben auch die Natur, die Unberührtheit zum Teil dort, die einem eben genau so anzieht. Und das ist nachher noch genau gleich faszinierend, auch wenn der Lachs bei uns ist. Und der Lachs, den wir dann haben, finde ich, das sollte man zuerst schon einmal, bis man, und wenn wir den vernünftigen Bestand haben, dann diskutieren wir dann wieder darüber.
Am Lachs seine Botschaft als Fisch des Jahres ist sauberes Wasser und lebige Fließgewässer mit offenen Wanderkorridoren. Und was da raschelt, das ist der Wind im Schilf in der Nähe von der Wiese. Die Wiese, das ist ein Flüsschen bei Basel. Und wenn der Lachs wieder kommt, dann sind die Seitenflüsse vom Rhein bei Basel wahrscheinlich die ersten, die er wieder drin aufsteigt. Die Wiese, die Birs, die Ergolz. Dort, wo früher die Wiese das Land hat überschwemmt, dort ist die zweite Station von unserer Spurensuche. Heute überschwemmt die Wiese das Land nicht mehr. Sie fließt als Kanal zwischen dem. Aber es hat ein Naturschutzgebiet dort, die Wiese Matte. Und das ist der Lebensraum von Ringelnattern. Tier des Jahres 2015 von ProNatura. Der Urs Tester, Abteilungsleiter Biotop und Arten bei ProNatura, führt mich ins Gebiet rein.
Ein Kiesweg, links eine Matte, rechts Schilf und ein Weiher mit Zeerosen drauf. Ihr habt einen Feldstecher dabei. Könnt ihr jetzt hier schon Ring und Natter haben?
Da können sie jetzt Ringelnattern haben. Die könnten hier auf Frösche Jagd machen. Aber im Moment habe ich keine gesehen. Wir haben heute eine sehr warme Situation. Da müssen die Ringelnattern sich nicht aufheizen, also sich nicht draussen anlegen. Und darum müssen wir ziemlich Glück haben, dass wir heute Ringelnattern sehen.
Was heisst, die müssen sich nicht aufheizen? Wieso müssen sich die aufheizen?
Ringelnattern sind wechselwarm, also sie nehmen die Temperatur von der Umgebung an. Und wenn sie jagen wollen, dann müssen sie sich aufheizen und von das tun sie sünneln. Und wenn es halt warm ist, dann müssen sie nicht sünneln, dann ist ihre Körpertemperatur schon warm genug und dann können sie einfach so ins Wasser.
Also die können schwimmen?
Ringelnattern können schwimmen, genau. Und sie jagen auch im Schwimmen.
Aber die haben ja jetzt weder Flossen noch irgendwie Schwimmhäute, die sind einfach eine Schlange. Wie schwimmt man als Schlange? Wie macht man das technisch?
Man schlängelt. Und das funktioniert sehr gut. Eben, wenn man jetzt eine würde sehen, würde man sehen, wie sie in dieser schlängelnden Bewegung sich können über Wasser halten können. Und dann immer wieder den Kopf lüpfen und schauen, ob man etwas würde sehen.
Die kann auch gut tauchen?
Die kann auch tauchen, genau.
Ist es eigentlich immer ein Ringelnatter, wenn man eine Wasserschlange sieht?
Also da wäre es immer eine Ringelnatter, aber es gibt auch andere Wasserschlangen in der Schweiz. Es gibt die Würfelnatter, die findet man zum Beispiel im Tessin an den Flüssen oder an den grossen Seen. Und dann gibt es die Fippernatter, die kommt allerdings nur am Genfersee und in der Umgebung von Genf vor. Und, weil sie irgendjemand mal ausgesetzt hat, auch im Vierwaldstättersee.
Und sie sind alle kein Grund zum Kreischen, wegen die einem nicht angreifen und auch nicht giftig sind?
Die greifen einem nicht an und die sind auch nicht giftig, die sind völlig harmlos. Aber das kann man vielen Leuten 100-mal sagen, weil es gibt so eine Art Urangst, dass einfach ein rechter Anteil der Bevölkerung hat grundsätzlich Angst vor Schlangen. Aber bei diesen Arten gibt es überhaupt keinen Grund dafür.
Also eigentlich müsste man sich freuen, wenn man schwimmt und dann sieht man, dass man nicht alleine schwimmt.
Ja, also ich finde es toll, wenn ich schwimmen tue. Und wenn ich dann würde Ringelnatter neben mir schwimmen sehe, dann fände ich das ein irrsinniges Erlebnis. Aber andere, die würden dann in Panik ans Ufer schwimmen und dann sich nicht mehr ins Wasser getrauen.
Die Ringelnatter ist eine graue, manchmal auch brünliche oder grünliche Schlange mit zwei hellen Halbmonden hinter den Augen. Sie wird fast 1,5 Meter lang. Bei Gefahr kann sie sich totstellen. Sie windet sich, verdreht sich, lässt Zungen aus dem offenen Maul hängen. Und manchmal kommen sogar ein paar Blutströpfchen zum Maul aus. In der Schweiz gilt sie als stark gefährdet und steht auf der roten Liste. Sie lebt in der Nähe von Gewässern und ihre Botschaft als Tier des Jahres ist, es braucht wieder mehr Feuchtgebiet. In der Schweiz sind in den letzten 200 Jahren rund 90% der ursprünglichen Feuchtgebiete verschwunden, zugunsten von Bauland oder von Landwirtschaftsland. Ein kleines Feuchtgebiet ist eben das Naturschutzgebiet Wiesenmatte. Zuständig für die Betreuung von diesem Gebiet ist der Andreas Ochsenbey. Wir treffen ihn gerade an, am Ufer eines Weihers.
Ihr könnt uns jetzt sicher zu einer Ringelnatter führen, oder?
Schön wär's. Also es hat sicher, aber eben, das wäre jetzt eigentlich der Ort gewesen, wo man sie würde finden, mit ein Glück. Und sonst entlang der Weiher, den Ufern an, schleichen sie rum, manchmal.
Schon mal mit einer Ringelnatter geschwommen?
Ja, im Tessin mal. Also während der RS waren wir oft im Matschatal und wenn wir dort zwischen eine Pause hatten, war es durchaus möglich, dass man mal so eine Schlängli hat gesehen oder hat gesehen, wegschwimmen, wenn man ins Wasser ist.
Jetzt ist Herbst, jetzt frisst sie einfach, oder was ist jetzt ihre Aufgabe im Herbst?
Also sie hat auch ihre Phasen, sie hat von einem Mal am anderen Ende, ja, sie macht dann Überwinterung. Sie kommt aus dem Winter, sie hütet sich, sie verpaart sich, sie legt Eier. Für das Ganze braucht sie Energie, das heisst, sie muss fressen, also sie jagt. Sie frisst jetzt noch, kann sich noch ein bisschen Vorrat anfressen und dann geht es wieder in den Winter, wo sie ja inaktiv ist und kein Futter erbietet. Und das muss sie dann mit dem Vorrat überdauern, wobei auch der Stoffwechsel ja dann runtergefahren wird.
Wo würde sie jetzt zum Beispiel hier überwintern?
Sie gehen oft so in Häufe hinein. Zum Beispiel hier in dem Hügel ist das Depot von Schnittmaterial und so. Oder in diesen Mauern hat es Hohlräume hinten dran. Und das sind eigentlich so Strukturen, die genutzt werden.
Herbst wäre auch die Zeit, wo die Jungen aus den Eiern würden schlüpfen.
Erst jetzt?
Ja.
Also können wir bitte Junge suchen und Eier?
Ich weiß nicht, wie lange die Zeit hat, aber...
Im Naturschutzgebiet Wiesenmatte hat es einen Haufen künstlich angelegte Teichen und Weiher in jeder Grösse. Auf unserer Pirsch sehen wir Frösche, Unken, eine Stockente, ein Teichhuhn, aber keine Ringelnattern. Dafür haben wir Zeit zum Reden und Fragen. Zum Beispiel der Urs Tester von ProNatura fragen, warum sie eigentlich die Ringelnattern zum Tier des Jahres haben bestimmt.
Die Ringelnatter ist Tier des Jahres geworden, weil in unserer Landschaft, wo eigentlich so Feuchtgebiete normal wären, die Feuchtgebiete immer stärker zurückgegangen sind. Und dann fehlen Frösche und dann fehlt damit auch Nahrung für die Ringelnatter.
Wenn man etwas macht für die Ringelnatter, macht man auch etwas für wen sonst noch?
Wenn man etwas macht für die Ringelnatter, dann macht man etwas für einen Wasserfrosch, für die Erdkotte, für diverse Libellenarten, vielleicht auch für einen Laubfrosch oder Gelbbuchunken. Es hängt an dieser Art, die auf Feuchtgebiete angewiesen ist, hängen ganz viele andere Tier- und Pflanzenarten, die ebenfalls in diesem Lebensraum vorkommen. Und letztendlich ist es auch wunderschön, wenn man in so ein Gebiet rein kann und erleben kann, wie so ein Feuchtgebiet aussieht und was da alles vorkommt. Übrigens ist hier auch ein spannendes Gelsblümchen dort, wo wächst.
Ja.
Und das ist der Wasserschlauch, eine fleischfressende Pflanze. An den Blättchen, die unter Wasser sind, hat sie so Kapseln, die aufgehen, wenn ein kleines Wasserlebewesen dran kommt. Und von dem kann sich der Wasserschlauch dann ernähren.
Gefährliche Sache hier, der Teich.
Nur wenn man ein kleines Krebschen oder so ist.
Flupp. Was ist da rein gefluppert?
Wasserfrosch. Die Sünden letzten noch so. Und wenn man kommt, hauen die natürlich ab.
Und was jetzt die Eier?
Werden auch in so Asthäufen oder so Depot von Schnittmaterial und so abgelegt, weil sie kann sich ja in dem Sinne nicht bebrüten, weil sie die Körpertemperatur nicht gross steuern kann. Und dann wird oft eigentlich eben eine Struktur aufgesucht, die durch die Verrottung eine gewisse Wärme entwickelt, sodass sie dann da drin. Also oft eben Kompost. So. Es gibt auch so den Namen Milchschlängli von den Bauern zum Teil, wenn sie es im Mist haben angetroffen und dann zum Beispiel zu Tag geschlagen haben, dann, wenn das im Frühling ist und dann irgendein anderes Weibli voll Eier ist, dann ist eben so eine weisse Milch ausgelaufen. Da hat man gemeint, die sind gerade Kühe gehen Milch trinken, aber das ist natürlich nicht der Fall.
Da sind jetzt auch schöne Libellen, die auf dem Paarungsflug sind.
Wir sind auch Libellen-Hotspot hier von der Region, also wir haben sehr viele Libellenarten.
Kann der Ringelnatter etwas anfangen mit Libellen?
Nein. Sie frisst Fröschli, Fisch, eventuell vielleicht mal ein Kleinsäuger, wobei das ist umstritten.
Also eine Maus oder so?
Ja, ob sie so etwas wirklich holen will. Das braucht doch dann noch eine bestimmte Grösse für eine Maus zu überwältigen.
Das weiss man noch gar nicht richtig.
Es gibt aus der Terrarissik gibt's Beobachtungen, dass man sich an Mäuse kann gewöhnen kann. Inwieweit das draussen stattfindet, wie sie doch eigentlich relativ wassergebunden sind, weiss ich nicht. Wie das ist wahrscheinlich eher ein Zufall, wenn sie so etwas mal schnappt.
Dort ist etwas ins Wasser rein. Es bewegt sich. Leider auch hier kein Ringelnatter sichtbar.
Hat er schon mal... Die können sich ja so totstellen. Hat er das schon mal gesehen?
Totstellen? Nein. Ich hatte schon mal eine in der Hand und dann hat sie an verstinken. Das kenne ich sehr gut.
An verstinken?
Ja, das ist eine Abwehrreaktion. Wenn man sie fängt, dann tut der Ringelnatter eben nicht bissen, sondern ihre Kot ausscheiden. Und weil es so stinkt, ist es häufig so, dass man dann das Tier loslässt. Das würde auch passieren, wenn die Ringelnatter von irgendeinem Fuchs oder so gefangen würde. Dann könnte es sein, dass dann der Fuchs sie einlässt und dann kann sie sich retten.
Seid ihr auch schon angestunken worden?
Auch schon mehrfach, ja, wenn man ein Tier mal probiert einzufangen, vielleicht auch zum Fotografieren oder so, ja.
Wie schmeckt das genau?
So nach vergammeltem Fisch, irgendwie so etwas. Und mir bringt es fast nicht mehr aus den Kleidern.
Und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich im Gebiet war und dann habe ich einen Schrei gehört. Und dann bin ich dort angegangen, wo es geschrauen hat. Und dort war ein Ringelnatter, der einen Frosch gefressen hat. Und der Frosch, der hat eben den Schrei ausgestossen vorne.
Was gefällt euch besonders an den Ringelnattern?
Also Schlangen tun mich generell faszinieren von ihrem Ding her. Und Ringelnatter hier natürlich eigentlich so ein bisschen als Top-Räuber im System, wenn man so will, ist natürlich toll, wenn man so ein Tier mal sieht. Und es ist schon das, was der Urs Hester angesprochen hat, so die Urangst von Schlangen. Also, obwohl ich weiss, sie sind absolut harmlos und problemlos, ist es aber eben gleich, wenn so ein Ringelnatter kommt, ist es eben eigentlich schon etwas Tolles, etwas, was einem irgendwie fasziniert.
Hat er mal einen gesehen, wirklich jagen?
Ja, gerade im Frühling sieht man sie sehr oft. Nachts, wenn man draussen wegen der Laubflöschen, kann man sie immer wieder sehen, wie sie zu Ufer abpatrouillieren, wie sie am Ufer nachschwimmen und probieren, einen Frosch zu verwutschen.
Sind sie schnell?
Sind sehr schnell, ja. Sind zackig. Ja, Frosch ist schon schnell. Also, wenn ihr euch vorstellt, hier ich hänge und müsst ihr Frosch verrutschen, also müsst ihr ziemlich dran.
Machen sie es mit Überraschungseffekt oder mit Tempo?
Wahrscheinlich beides. Also ich habe das Gefühl, dass sie so einen Frosch sehen, dann wird er einfach auf eine möglichst nahe Distanz angeschwommen und dann zack, wirklich im Überraschungsangriff gepackt, weil sie hat eine Chance. Wenn sie daneben holt, ist er weg, oder?
Und kann die auch so ihre Käfer aushängen und dann riesen Viecher runterwürgen?
Können alle Schlangen, das ist ja der Trick von denen eigentlich, dass der Unterkiefer nur mit Bändern verbunden ist. Sie können es einfach sehr weit dehnen. Und durch das können sie nachher größere Beutetiere runterbringen, weil, wie vorhin gesagt, ohne Hände. Sie haben kein Werkzeug, sie können das nicht in schöne Portionen packen, sondern sie müssen es am Stück runterbringen. Und das bedingt natürlich schon, dass man eben die Mundöffnung entsprechend anpassen kann.
Wie lange lebt der Frosch noch?
Es ist noch brutal, sie verrutschen es oft an den Hinterbeinen und dann einfach mal von hinten an. Und dann ist das, wie er gesagt hat, so, dass es so fast wie ein Baby ist. Dann so das jämmerliche Klagen vom Frosch, bis halt dann das Mu über dem Frosch zu ist und man ihn nicht mehr hört.
Aber man sieht ihn nicht noch die Zablierschlangen in.
Also es bewegt sich schon noch ein bisschen, doch. Ja, es ist halt die hehre Natur, ja.
Die hehre Natur, ein bisschen brutal, aber auch faszinierend. Zum Schluss von meinem Besuch im Naturschutzgebiet Wiesematte erzählt mir Andreas Ochsenbey noch eine spektakuläre Jagdszene, die er hier einmal beobachtet hat. Aber es ist eine mit Happy End, auch für einen Frosch.
Ich habe für ein paar Bilder für einen Vortrag zusammen zu bekommen, wollte ich ein Laubfroschmännchen, der vorne am Weiher auf einem Stein ging, filmen. Ich war schön mit der Kamera der und dann ist wirklich total überraschend, aus dem Wasser über den Stein, wo das Tier gehockt ist, ist ein Ringnatter geschossen gekommen, hat den Laubfrosch gepackt und ist so ins Gras rausgefallen. Dann ist ein zweiter aus dem Ufer gekommen, dann haben die beiden Ringnatter sich in den Frosch verbissen, sind dann alle ins Wasser gefallen. Die Ringnatter haben dann wahrscheinlich keine Luft mehr bekommen, haben wieder losgelassen und zuletzt sind alle drei weggeschwommen.
Oh, also, aber man muss sagen, es ist spannend.
Ja, ja.
Ja.
Szenenwechsel. Ihm, seine Botschaft ist mehr Natur im Siedlungsraum. Der Spatz ist Vogel des Jahres 2015 vom Schweizer Vogelschutz BirdLife. Spatzen gehören zu den Singvögeln. Jedenfalls ist es ein Geräusch, das diesen Leuten grausam auf die Nerven geht. Andere aber haben ihre helle Freude an diesen kleinen, frechen Piepmätz.
Jetzt sind wir nämlich bei einer speziellen Spatzenliebhaberin im Garten. Sie ist bekannt aus dem Gartenratgeber auf SRF1. Es ist Silvia Meister. Silvia Meister, was habt ihr für eine Narre gefressen an diesen Spatzen?
Mir gefällt es einfach, wie die miteinander pläudern. Wenn die bei uns im Garten sind, das ist ein Geplauder und hin und her. Und dann jagen sie einander hinten an und dann nisten sie auch bei uns. Und es ist immer etwas am Tun und ich kann sie gut beobachten.
Euer Lieblingsvogel fast?
Ja, ich würde sagen. Ich finde ihn so frech und fröhlich. Der gefällt mir.
Ihr habt auch bei euch im Garten verschiedene Sachen eingerichtet, extra für die Spatzen.
Wir haben hier oben einen Nistkasten, gerade unter dem Dachvorsprung, wo sie gerne nisten. Und wir haben gerade Terrassen drunter und mir ist das gerade recht, weil dann sehe ich immer, wenn sie zufliegen und was sie bringen und wer gerade dort oben ist.
Und dann hat er davor noch etwas Weisses in einen Busch gehängt.
Ja, das Federdepot ist das. Ja, alte Küsse, die tun immer gerade auf die Seite ins Treibhäuschen raus. Und dann im Frühling habe ich so Gitter gemacht, wo ich dann stopfe mit diesen Federn. Und dann hänge ich sie raus, eins an den Pfosten und eins an den Strauch. Und die Spatzen wissen es unterdessen, sie gehen nämlich dann sofort dran und holen dann die Federn.
Für ihr Nest auszupolstern, oder?
Und das ist so herrlich, weil wir sehen sie ja hier von der Terrasse aus und dann hocken sie da drauf und der ganze Schnabel voll von Federn.
Federspender. Gibt es sonst noch Zeug für die Spatzen?
Ja, da hat einen Tisch mit zwei Schalen drauf, mit etwa 5 bis 6 cm Wasser. Und die habe ich aufgestellt, dass sie trinken können und dass sie baden können. Und auch das ist schon akzeptiert. Und es ist unten an einem Holderstrauch. Da können sie nämlich vom Holderstrauch gerade ans Becken an und ein bisschen aufpassen und schauen. Sie schauen immer gut, dass nichts rum ist. Kurz ins Wasser und dann gehen sie wieder auf den Holder.
Haben sie Sandbäder auch bei euch?
Das haben sie leider nicht. Aber sie haben sie in der Nachbarschaft. Dort hat es einen grossen Belag mit Mergel und dort gehen sie baden.
Was würdet ihr jemandem sagen, der sagt, die Käiben spatzen, die gehen wir im Garten, gehen das Zeug fressen und schiessen wir auf einen Balkon und quäken wir in die Ohren mit ihren unmelodiösen Stimmen?
Einfach mal wirklich zuschauen, wie sie es machen, was sie machen. Es ist nämlich total spannend. Was mich fasziniert, ist, wie gut sie etwas lernen können. Also wenn ich einfach Zeit habe, zum Beobachten, merke ich, die schauen wirklich, was die anderen Vögel machen und machen es nicht danach. Weil der eine Federspender ist ja am Pfosten. Dann haben sie gekönnt und haben geholt. Und der andere war im Strauch drin und den haben sie nicht gebraucht. Und dann kam ein Blaumeisel und hat es von dem Strauch geholt. Und ich habe gesehen, wie die Spatzen geschaut haben. Und die Spatzen sind flugs, also wirklich, ein paar Sekunden später sind sie auch gegangen und sie dort dann auch geholt. Also sie schauen, sie sind aufmerksam, sie sind nicht einfach nur lärmige Gesellen, sie sind sehr wach und sehr lernfähig. Und das gefällt mir an ihnen.
Aber euch als Gärtnerin blüht euch nicht das Herz, wenn die euer Gemüsebeet plündern?
Nein, da tue ich halt das Netz drüber. Ich passe mich hier an.
Silvia Meister, Ratgebergärtnerin von SRF 1, passt sich ihnen Spatzen an. Eigentlich passiert es aber vor allem umgekehrt. Die Spatzen passen sich den Menschen an. Sie leben mit uns zusammen in unseren Städten, Dörfern und Agglomerationen, um unsere Häuser herum und in unseren Gärten. Wie gut dass sie sind im Finden von kleinsten Nischen an den unmöglichsten Orten, das zeigt sich für mich ganz überraschend an einem S-Bahnhof in Zürich. Ich habe gemacht mit Christa Glauser, der stellvertretenden Geschäftsführer des Schweizer Vogelschutz. Wir treffen uns in Zürich-Binz. In diesem Quartier hat der Schweizer Vogelschutz seine Büro und Christa Glauser kennt Spatzen hier gut. Die Spatzenführung fährt steilpassmässig an, gerade am Bahnhof. Kaum habe ich einen Fuss auf den Perron gesetzt.
Wir sehen jetzt hier gerade neben dem Lautsprecher so ein Büschel durchs Gras, Halm, Stroh, Sachen. Und das ist ein Nistplatz von einem Spatz. Es ist ja noch lustig, weil da gehen ja hunderte von Leuten Tag aus, Tag ein an diesem Bahnhofplatz vorbei. Und ich denke, niemand hat sich je bewusst geachtet, dass hier oben Spatzen nesten. Dann haben sie hier auf der anderen Strassenseite einen Kaffee, wo man nach dem Morgenessen die Prosme zusammen suchen kann. Da sieht man es auch gelegentlich unter den Tisch. Das ist ja das typische Bild, das man eigentlich auch vom Spatz hat, oder in der Stadt.
Genau. Aber Christa Glauser, es gibt ja viele bedrohte Vögel in der Schweiz, die wirklich selten sind. Zum Beispiel der Wachtelkönig. Zum Beispiel der Bartgeier. Zum Beispiel der Auerhahn. Zum Beispiel der Weidehopf. Und wann nehmt ihr als Vogel des Jahres den Spatz?
Genau. Das haben uns natürlich viele Leute auch gefragt. Warum jetzt ausgerechnet der Spatz? Und da hat es zwei Reaktionen gegeben. Die Leute, die noch eher auf dem Land wohnen, die noch eine vielfältige Umwelt um sich herum haben, die haben gefunden, also nein, geht's noch, oder? Man sieht überall Spatzen, sie gehen hinter das Hühnerfutter, sie hocken überall im Gebälch, im Bauernhof und so weiter. Aber da, in den städtischen Räumen, da hat es dann plötzlich geheissen, aha, ja, ich habe schon lange keinen Spatz mehr gesehen. Und das ist vielen Leuten durch das auch aufgefallen und auf das haben wir aufmerksam machen, weil wenn eine Art mal auf der roten Liste steht, ist es eigentlich schon fast spät, oder? Es ist ein ungeheurer Aufwand. Es braucht sehr viel Finanzen, es braucht sehr viel Einsatz, dass man eine solche Art wieder anbringt. Viel wichtiger wäre es, dass man eigentlich schon ansetzt bei Arten, wo man sieht, aha, die haben jetzt über ein, zwei Jahrzehnte ständig Rückgänge. Und das ist beim Hausspatz der Fall, oder? Da gibt es wirklich Gebiete, wo man festgestellt hat, die haben um 20-40% abgenommen.
Das ist noch recht dramatisch. In welchem Zeitraum denn?
Das ist so eben im Bereich von etwa 20, 30 Jahren passiert. Und das ist auch das, was es schwierig macht. Man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran. Wir sagen dem die langsamen Katastrophen, oder? Ja, es hat nicht mehr so viele Spatzen, aber es hat ja überall noch Spatzen und so. Und wenn die Entwicklung jetzt aber genau so weitergehen würde, dann passiert das, was wir jetzt in Großbritannien haben, wo der Spatz bereits auf der roten Liste steht, oder? Und das Ziel eigentlich von uns jetzt auch von BirdLife Schweiz wäre, jetzt die Leute darauf aufmerksam zu machen, wir alle können etwas tun, damit es dem Spatz in unseren Siedlungsräumen auch wieder besser geht.
Da kommen wir sicher drauf, was wir tun können. Wir machen jetzt zuerst mal einen Spatzenspaziergang. Jetzt laufen wir ein weg vom Bahnhof, in ein Wohnquartier rein. Und gehen so ein Wegchen drauf. Es ist so ein typisches Wohnquartier. Blöcke zwischen den Rasen, ein bisschen Gebüsch, ab und zu einen grösseren Baum. Jetzt sind wir in die 30er-Zone gekommen. Hier links ist ein Haus mit einem wunderschönen Garten, voll Blumen, Schmetterlinge sehe ich sogar. Ein Holder.
Das ist eigentlich der Spatzenlebensraum, vor allen Dingen im Sommer. Man sieht auch das Haus hinten dran, das ist ein älteres Wohnhaus. Und das Haus hat verschiedene Giebel, wo es jedes Mal, bei jedem Giebel hat es so Abschlussziegel. Mhm. Und fast unter jedem von diesen Ziegel hat es im Sommer eine Brut.
Ja, aber die liegen ja dicht an. Was brauchen denn die als mindeste Grösse, für das sie rein können? Jetzt unter so einem Ziegel oder so?
Also sein Schlupfloch ist nicht so gross. Da kommen sie so ab 334 mm Lochbreite kommen sie gut ein.
Also so knapp 3,5 cm.
Ja.
Jetzt sind wir dann noch bei einem anderen Haus in den Garten schauen.
Ja, das Haus hat jetzt einen Naturwieser. Und man sieht da hinten dran auch eine Hecke aus einheimischen Bäumen. Jetzt wird man sich fragen, was hat das mit den Spatzen zu tun? Die Spatzen fressen eben nicht nur Brösmeli und Zähmereien und Getreide, sondern sie füttern die Jungen vor allen Dingen auch mit Insekten füttern. Und das ist eben etwas, wo auch je länger, je weniger bei modernen Gebäuden vorhanden ist, dass man eben noch Naturwiesen hat oder einheimische Sträucher und Büsche.
Warum kommt es darauf an, dass die einheimisch sind?
Weil eigentlich nur darauf ein Grossteil von unseren Insekten auch vorkommt. Das ist ja ein eingespieltes Ökosystem. Auf unseren Pflanzen kommen ganz verschiedene Insektenarten vor. Und das findet man an exotischen Bäumen praktisch nicht.
Also die exotischen Bäume nützen jetzt dem Spatz höchstens als Versteck, aber nicht für Futter.
Ja, das ist ja so, ja, genau. Da konnte man wunderbar mitverfolgen, wie jetzt die Spatzen die längste Zeit an dieser Hecke herumgeturnt sind und Blattläuse abgesucht haben zum Beispiel. Oder auch hier in den Wiesen sind Heugümper suchen, Spinnali. Oder auch am Haus selber noch. Am Haus selber haben sie im Schwirrflug Insekten an den Fenstern abgelesen.
Ach, das machen sie manchmal schon. Ich habe das mal beobachtet an einer Loki im Bahnhof.
Ja, genau. Wenn der Zug fährt, dann hat es ja wie früher bei den Autos. Heute sieht man ja auch immer weniger so Insektenopfer. Bleiben die Insekten an dieser Scheibe kleben. Und die Spatzen haben realisiert, aha, wenn da wieder so eine Loki einfährt, da ist ja gedeckter Tisch, also gehen wir da absuchen, oder? Jetzt hört man da hinten gerade wieder einen Spatzenschwarm ab. Da kommen jetzt gerade zu fliegen.
Heisst übrigens natürlich selbstverständlich auch, dass man keine Insektizide verwenden soll, weil sonst die Vögel nicht mehr zu fressen haben.
Das ist so. In einem Naturgarten braucht es das eigentlich nicht, weil das reguliert sich dann selber. Man muss ein bisschen Geduld haben manchmal, aber das kommt schon.
Ja, man muss wirklich ein bisschen Geduld haben. Vielleicht sollte man zwischen ihnen manchmal einen Wegweiser. Hier geht es zu den Blattläusen.
Ja, ja, aber sie schaffen es. Sie schaffen es. Also bei uns haben wir noch nie ein Problem gehabt. Ich habe auch auf dem Balkon viele einheimische Sachen. Und auch dort im Frühling, gerade so, wenn die ersten Blattläuse kommen, hat man einmal das Gefühl, oh Jesus, das nimmt überhand. Und dann geht es 2-3 Wochen und dann ist das schon wieder schön im Gleichgewicht.
Also wenn der Spatz aber Blattläuse frisst, dann wäre es ja eigentlich in unserem eigenen Interesse, wenn wir den fördern würden. Das ist ja ein Nützling, der die sogenannten Schädlinge ausrottet, oder?
Also nicht gerade ausrottet, da hat er nämlich nachher auch ein Problem. Aber das ist genau das. Und da gibt es vielleicht die schöne Geschichte vom Mao. Der wollte ja 4 Plagen ausrotten, nämlich Ratten, Spatzen, Fliegen und Mücken. Man weiss ja, dass der Spatz auch in Getreidefelder gab. Früher hat es noch viel grössere Schwärme gegeben. Und das war durchaus etwas, wo man eben Spatzen verfolgt hat. Und der Mann hat gefunden, er will für seine Leute mehr Getreide. Und er hat die Chinesen aufgefordert, während Wochen mit Lärminstrumenten verrissen zu sein. Das waren Pfannendeckel, das waren Musikinstrumente, einfach alles, was irgendwie Lärm macht.
Schreien, pfeifen.
Genau, und die Spatzen so immer wieder aufscheuchen, oder? Und die sind am Schluss einfach vor der Schöpfung quasi mehr oder weniger tot vom Himmel gefallen.
Das ist brutal.
Das ist so. Das war natürlich eine Gewaltaktion. Man sagt, es sind gegen die 2 Milliarden Spatzen umgekommen. Und das hat aber dann Auswirkungen gehabt. Und zwar hat man das dann ein, zwei Jahre später sehr deutlich gemerkt. Sie hatten in China eine Insektenplage, also vor allen Dingen eine Raupenplage, weil ja niemand mehr da war, der die Räubli gefressen hat. Das ist am Schluss so weit gegangen, dass in China dann wieder Spatzen aus Russland eingeführt worden sind.
Ja, super.
Genau. Da sieht man aber auch, wir werden viele gefragt, ja, braucht es denn die Art überhaupt in unserem, für unsere Biodiversität? Wir wissen nie genau, welche Auswirkungen das sind. Das ist wie ein Netz, das zusammenhängt. Und wenn es in diesem Netz zu viele Löcher gibt, dann fallen wir am Schluss auch selber durch.
Schwenken wir hier noch ein auf einen Pauseplatz vom Schulhaus.
Ja. Man hat hier links eben auch wieder so ein Magerwiesli, oder? Mit einheimischen Pflanzen und praktisch der ganze Baumbestand ist auch alles einheimisch. Wir haben Vogelbeere, wir haben Birken, wir haben Ahorn. Da zwei wunderbare grosse Buchen, noch Linden. Das ist etwas, was heute leider bei neuen Gestaltungen fast nicht mehr gemacht wird. Man tut keine Räume für Bäume mehr einplanen. Wenn Sie schauen, an vielen Orten ist alles asphaltiert, also gerade im innerstädtischen Raum. Und wenn es Bäume hat, dann sind das so, wir sagen dann ein bisschen bösartiges Architektengrün. Dann ist das so ein Stängeli mit oben einem Kugel drauf, wo ja nicht gross werden darf, weil es eben eigentlich keinen Platz mehr hat, oder?
Da an diesem Schulhaus übrigens, unter dem Dach hat es die ganze Länge nach so runde Löcher. So, ich glaube, früher waren das Lüftungslöcher für einen Estrich. Wären jetzt das auch Nistmöglichkeiten für die Spatzen?
Das wären wunderbare Nistmöglichkeiten, aber wenn man mit dem Feldstecher schaut, sieht man, dass vor jedem von diesen Löchern Gitter hat.
Darf ich mal durch euren Feldstecher schauen?
Ja.
Ah, ja, genau. Leck hat das viel zu tun.
Ja, das kann man wohl sagen.
Also das sind so Rosetten, die Löcher sind so wie eine Blume angeordnet. Pro Blume sind es 7 Löcher. Und im Gesamten 4, 6, 8, 12, 14, 16, 28, 22, 24 so Blumen. Also 24 mal 7, ich rechne jetzt das nicht aus. Aber es hat hier...
Für fast 150 Vögel Platz.
Für fast 150 Vögel Platz, genau. Also das ist jetzt schon gerade ein bisschen... Jetzt habe ich gemeint, wir hätten ein super vorbildliches Schulhaus gefunden, aber nein.
Bei Renovationen werden so Löcher sehr häufig vermacht, eben weil man ja irgendwie nicht mehr irgendwo einen Vogelschiss mag leiden. Und wenn man denkt, all den Dreck, den wir sonst in der Luft haben, ich habe alle 2 Wochen fast schwarze Fenstersims, oder? Da sagt eigentlich niemand etwas, aber wenn es dann um solche Sachen geht, ist man sehr rasch, zum Teil dann sogar mit dem Rechtsanwalt bei der Hand. Das finde ich schade, weil in den meisten Fällen gibt es es nebeneinander und man kann so Probleme durchaus lösen. Jetzt auch gerade bei diesem Schulhaus, wenn man es vielleicht nicht oben im Hausdach wette, aber man sieht doch, es stehen x Bäume da rum und man könnte zum Beispiel da auch mit Nischkästen durchaus noch etwas machen.
Könnte es sein, dass jetzt, wenn da Vögel reingehen, dass die würden wirklich das Dach oder das Unterdach kaputt machen, die Isolation aufreissen und rausrupfen und so?
Nein, das passiert eigentlich in der Regel nicht. Es gibt effektiv Möglichkeiten, dass man da etwas machen könnte, indem man so Gitter nicht gerade vor der Spore macht, sondern 20-30 cm weiter hinten.
Dass sie einfach rein können, aber nicht ganz ins Dach?
Genau, das wäre schon eine Lösung. Also das nutzen die Spatzen bereits, solche Möglichkeiten, oder?
Wie dramatisch ist die Situation jetzt vom Spatz? Sind wir jetzt wirklich noch rechtzeitig dran oder ist das schon echt besorgniserregend?
Nein, ich denke, wir wären jetzt rechtzeitig dran, aber wir müssen jetzt etwas davon machen.
Kann ich persönlich da jetzt irgendetwas machen?
dass es diesen Spätzle wieder besser geht?
Also am einfachsten ist natürlich, wenn sie Hauseigentümer sind, dann haben sie ganzen Haufen Möglichkeiten mit einheimischem Grün und Magerwiesen und Nistkästen und so weiter. Und das, wenn man irgendwo renoviert, dass man zum Beispiel Einschlupflöcher offen lässt. In den Dächern haben wir sehr viel noch Mursägler und Alpensägler drin. Und auch die brauchen ihre Nistplätze, sind dringend darauf angewiesen. Und von dort her einfach frühzeitig schauen, dass man a. nicht während der Brutzeit renoviert und b. möglichst die Zugänge offen behalten.
Das kann ich machen, wenn ich Hausbesitzerin bin oder Hausbesitzer. Was kann ich machen, wenn ich nur Mieterin bin?
Sich mit anderen Mietern zusammentun. Gerade dann wird es ja in den meisten Fällen spannend, wenn man in einem Block hin wohnt, weil dort hat es in der Regel oder früher doch noch mehr Grün ums Haus herum gehabt, wo sehr häufig einfach riesige Rasenflächen sind und ein paar Tannen oder Kiefern. Und dort hat man natürlich gute Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen zusammenschliesst. Man muss ja nicht gerade den ganzen Platz umwandeln, aber vielleicht miteinander probieren, Magermüsen eben anzulegen in einer Ecke oder auch Heckengruppen zu machen mit einheimischen Büschen und Sträuchern. Das ist etwas, was fast bei allen Siedlungen möglich ist, wenn wir mal mit der Verwaltung reden.
Spatz, Lachs und Ringelnatteren, das sind Tiere vom Jahr 2015. Wir haben sie ein bisschen näher kennengelernt, hier im Doppelpunkt von der SRF-Redaktorin Doris Rothen. Und wenn Sie noch mehr Informationen möchten über die besonderen Tiere, finden Sie die bei uns auf srf1.ch. Dort finden Sie viele Links dazu. Ja, und wenn Sie den Doppelpunkt über die drei Tiere vom Jahr jetzt gerade verpasst haben, können Sie ebenfalls auf srf1.ch die Sendung nachlesen. Einfach dann, wenn Sie Lust und Zeit haben dazu.
SRF 1 Doppelpunkt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.